Hallo und herzlich willkommen bei Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Mein Name ist Florian Dürr. Eisenbahngeschichte. Damit verbinden wahrscheinlich die meisten erstmal ein Museum oder eine Museumseisenbahn. Am besten eine Dampflok in Betrieb, die faucht und zischt und daher dampft. Und mit der man vielleicht sogar mitfahren kann oder mal auf dem Führerstand raufsteigen kann, das Feuer sehen kann in der Feuerbüchse. Das ist natürlich lebendige Eisenbahngeschichte. Da kann man erspüren, wie war es wohl damals. Aber Eisenbahngeschichte, die wird ja auch bewahrt in Niederschriften zum Beispiel, Literatur, in Büchern oder auch in Bildern. Und in diesem Bereich der Eisenbahngeschichte, da wollen wir heute einmal eintauchen. Ich bin dazu nach Witten gereist und hier gerade durch eine Tordurchfahrt geschritten. Und ich laufe jetzt auf drei Garagen zu und daneben steht eine Blechtür offen. Und diese Blechtür, die führt mich in das Archiv der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, kurz DGEG. Und hier treffe ich auf meinen heutigen Gesprächspartner, Oliver Strüber. Grüß dich.
Grüß dich. Hallo Florian.
Hallo, ja schön. Ich habe es geschafft, hier hinzukommen.
Ja, schön. Freut mich, dass du hier bist.
Genau. Und ich bin im DGEG-Archiv und ich beschreibe mal kurz, was ich hier so sehe. Das ist in erster Linie sehr viel Papier, sehr viel Bücher, aber auch Zeitschriften. Genau, es gibt hier aber auch Originaldokumente. Hier liegt zum Beispiel eine Betriebsunfallvorschrift BUFO der Deutschen Bundesbahn vor mir, gültig vom 1. April 1955 an. Und dann wieder Bücher. Das ist ein kleines Hilfsbuch für Elektropraktiker, was ich hier in der Hand habe. Sehr umfangreich, Reisen in die DDR. Eine kleine Broschüre sehe ich hier, wenn ich mal so weiterschaue. Was haben wir da?
Zuglaufschilder haben wir hier. Die sind gerade erst reingekommen. Die müssen noch gesichtet und bearbeitet werden und dann an die entsprechende Stelle unserer Räumlichkeiten verräumt werden.
ICE 551, Veitsstoß. Kassel, Bebra, Würzburg, Nürnberg, Augsburg, München. Mhm. Klappt, macht die Kiste wieder zu. Dann sehe ich Zeitschriften, Bilder, noch weitere Originaldokumente, Signalbuch, Fahrdienstvorschriften, Omnibus-Kursbuch und jede Menge Kursbücher. Kannst du sagen, wie viel das ungefähr sind?
Also an Kursbüchern würde ich sagen, da sind wir so im Bereich 500, 600 Stück, die jetzt hier aktuell liegen, in den Räumlichkeiten.
Also das reicht dann bis zu Beginn der Bundesbahn oder noch weiter? Habt ihr auch Reichsbahnkursbücher?
Also aus der Vorkriegszeit haben wir keine Originale hier im Moment in Witten liegen. Da gibt es aber Nachdrucke, da haben wir einige vorhanden. Und ansonsten von der Bundesbahnzeit eigentlich weitestgehend so ab, ich würde mal sagen Anfang der 60er Jahre bis zu den letzten bei der DB AG, die erschienen sind.
Und zu den früheren, also wenn du wolltest, dann könntest du da auch dazu Zugriff haben.
Auch das ist kein Problem. Die lagern dann in Dortmund in der Unibibliothek, wo unsere eigentliche Sammlung an Archivalien gespeichert wird.
Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Oliver, wenn ich jetzt gerade hier so stehe, lass uns doch mal darüber sprechen. Was ist eigentlich die DGEG?
Ja, die DGEG ist die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Das ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von Eisenbahnfreunden, 1967 gegründet. Wir haben ungefähr 2000 Mitglieder, aktive und, ich sage jetzt mal, passive Mitglieder. Viele sind auch in verschiedensten Funktionen des Vereins ehrenamtlich tätig, unter anderem an unseren Museumsstandorten und oder hier auch im Archiv selber. Und andere sind halt so an der Eisenbahn interessiert.
Und es gibt auch so Regionalgruppen, oder?
Und es gibt auch Regionalgruppen, ganz genau. Die treffen sich dann teilweise monatlich, zweimonatlich, machen dann Dia-Vorführungen oder andere Vorträge. Es gibt aber natürlich auch noch einen anderen Bereich mit Reisen. Das ist eine eigene Abteilung der DGEG, die eben Reisen mit der Eisenbahn anbietet. Sonderveranstaltungen in der Art.
Die meisten werden wahrscheinlich über die Museen schon mal mit der DGEG in Berührung gekommen sein, mutmaßlich.
Würde ich auch annehmen, ja, genau. Da ist zumindest der Name DGEG dann doch in einiger Hinsicht prägnant und bekannt.
Welche Aufgaben oder was macht die DGEG in den Museen? Schienenfahrzeuge erhalten wahrscheinlich.
Schienenfahrzeuge erhalten, als Ausstellungsstücke der Öffentlichkeit präsentieren, vorführen. Aber natürlich auch, wir haben in Neustadt dann mit dem Kuckucksbähnel auch einen Museumsbetrieb, der sehr gut angenommen ist und auch jährlich große Besucherzahlen für sich einnehmen kann.
Und wahrscheinlich ist das auch ein Bereich, der Erhalt von Schienenfahrzeugen, der viele Manpower, viele Kapazitäten bei euch bindet, oder?
Auf jeden Fall. Gerade also nicht nur das Fahren ist es ja, sondern eben halt auch die Fahrzeuge entsprechend herzurichten, dass sie überhaupt im Einsatz sein können. Aber es sind halt auch immer wieder Fristen zu beachten. Die Fahrzeuge müssen also von Zeit zu Zeit durch eine Art TÜV durchgehen. Und dafür sind eben halt dann auch viele Arbeiten nötig.
Also die Bewahrung von Eisenbahngeschichten, von Objekten, von Fahrzeugen. Und wir sind aber heute hier im Archiv und hier bewahrt ihr sozusagen alles auf, was zur Eisenbahngeschichte in Papierform vorliegt.
Richtig, so ist es. Das fängt an bei normalen Büchern, geht über interessante Dienststücke, die nur bei der Bahn selber vorhanden waren, die also der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, bis hin zu Bildsammlungen und sonstigen Sachen. Die haben wir hier bei uns in unserem Bereich auch in verschiedenen Abteilungen sortiert. Und ich würde sagen, ich zeige dir die am besten mal, dann kannst du dir selbst ein Bild machen.
Machen wir einen kleinen Spaziergang hier durch die Räumlichkeit.
Genau, so machen wir's. Vorsicht, Stufe, innen und außen.
So war das früher, ne?
So war das früher, ist Wasserschutz, damit, wenn draußen richtig heftig regnet, das Wasser nicht direkt in der Wohnung ist.
Und Sachen hier auch unbeschadet bleiben.
Genau, also für uns perfekt. Der Vorgänger hat es richtig gemacht.
Was sehen wir denn hier? Ich sehe ganz viele Diakästen da oben.
Ja, also das sind Bildbestände mit Dias in diesem Falle, die wir aus verschiedenen Sammlungen bekommen haben, die teilweise aufbereitet sind, teilweise noch der Aufarbeitung bedürfen. Also noch Arbeit für Jahre.
Weißt du, was da drin schlummert?
Teilweise ja, bei den allergrößten Sachen nein.
Wie kommt ihr an solche Fotobestände?
Meistens sind es tatsächlich Schenkungen oder Nachlässe, die uns dann von den Erben angeboten werden. Häufig sind es aber auch tatsächlich Leute, die halt in ein gewisses Alter kommen und darauf schon von sich aus Acht geben, dass eben ihre eigenen Sammlungen dann in gute Hände kommen und aufbewahrt werden.
Kann man das irgendwie quantifizieren?
Kann man eigentlich nicht. Also ich sag mal so, es vergeht eigentlich keine Woche, ohne dass wir mindestens eine so eine Anfrage haben, ob wir was übernehmen wollen oder können.
Aber es ist ja schön. Das zeigt ja, dass eben diesen Bildbeständen, die vielleicht der Großvater, der Vater angefertigt hat oder auch die Mutter, wer weiß, in seltenen Fällen soll es ja auch gegeben haben, dass man dem einen Wert zumisst, oder?
So ist es, ja. Also es wäre eine Schande, wenn man halt schöne Sammlungen einfach so gedankenlos in die Mülltonne verfrachten würde. Insofern sind wir da sehr, sehr froh, wenn die Leute halt uns irgendwo mit ein bisschen auf dem Schirm haben und sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann wird mein Material jedenfalls nicht irgendwann den Wertstoffkreislauf erreichen, sondern es wird geachtet, es wird geschätzt und es wird aufbewahrt vor allem.
Wenn du sagst, das muss teilweise noch gesichtet werden, dann kannst du wahrscheinlich nicht sagen, wie viele Bilder oder wie viele Objekte ihr hier ungefähr habt.
Also ich würde sagen, bildertechnisch sind wir weit in den Hunderttausenden drin, ohne jetzt eine genaue Zahl wirklich nennen zu können.
Das ist ja bemerkenswert. Ja, wir gehen mal weiter.
Ich zeige dir mal hier diese schöne Wand. Und das ist ein Bildbestand von einem einzigen Fotografen, der vor allem in Deutschland fotografiert hat, aber auch sehr viel im europäischen Ausland unterwegs war und da seit ungefähr Ende der 60er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre sehr ausgiebig und auch sehr gut fotografiert hatte.
Vielleicht mal, damit man mal so einen Eindruck davon hat, das sind also 1, 2, 3, 4 Regale mit 8 Ablagen und die sind alle voll mit so Kleinbilddias.
Genau. 50er Kästen jeweils und pro Regalboden kann man sagen, sind es wahrscheinlich so um die 100 Kästen, die da drin stehen.
Ralf Reich heißt der Fotograf dieser Aufnahmen.
Ist der Fotograf, der ist leider schon verstorben und er hat halt in die Wege geleitet, dass wir seine Dias bekommen. Die sind zum großen Teil schon digitalisiert und in Listen erfasst, aber besonders der Auslandsbereich hat noch eine entsprechende Aufarbeitung.
Das ist ja auch eine irrsinnig aufwendige Arbeit, diese ganzen Bilder zu sichten, zu verschlagworten und verfügbar zu machen, oder?
So ist es, ja. Und da ist also jetzt ein Kollege schon seit Jahren dabei, also nur diesen Bestand und ein paar andere Sachen noch aufzubereiten. Und wenn man das auf die ganzen anderen Bestände, die wir hier haben, hochrechnet, bräuchten wir hier schon einige, viele Leute, die das konsequent machen. Aber auch dann ist man noch auf Jahre hinweg damit beschäftigt.
Und wie oft in der Woche kommt er dazu? Macht er das als Fulltime-Job oder ehrenamtlich?
Also alles wird hier ehrenamtlich gemacht im Archiv und wir haben so einen Kernarbeitstag, das ist der Mittwoch, das hat sich über die Jahre hinweg so ergeben und da ist es halt so, dass meistens ein Großteil der Kollegen dann auch da ist, von morgens bis nachmittags oder von mittags bis abends, je nachdem. Und da kann man sich dann halt auch untereinander gut austauschen. Es gibt aber auch andere Tage, wo dann auch einzelne Mitarbeiter dann hier sind und sich eben halt um ihre eigenen Sammlungsbereiche kümmern, für die sie selber zuständig sind. Ja, also das ist, wie gesagt, also mit den Bildern, das ist nur ein Teilbereich, den wir hier haben. Aber wir haben natürlich noch viele, viele andere Sammlungsbereiche und die zeige ich dir auch mal.
Alles klar, gehen wir weiter. Wir stehen hier vor so einer Wand an Kisten und die sind voll mit Bildern, oder? Kann das sein?
So ist es, ja. Also ich schätze mal, das sind so 60, 70 Kisten, die hier noch vor uns stehen. Das ist ungefähr 2/3 des Bestandes. Der andere Bestand ist schon aufgearbeitet. Ja, und die haben wir alle nur von einem einzigen Eisenbahnfreund bekommen nach seinem Tod. Und ja, der hat sehr, sehr viel fotografiert, vor allem in seinen letzten Jahren. Und als negative und eben als Papierabzüge.
Also der hat sich die Arbeit gemacht, die alle noch als Papierabzug sozusagen dann so zur Verfügung zu stellen.
So ist es.
Wahnsinn.
Genau. Wahnsinn, ja.
Weißt du, was da drin ist?
Grob. Also ich weiß, wo er gewohnt hatte und dementsprechend ist natürlich sehr viel vor seiner Haustür entstanden, aber darüber hinaus ist er auch sonst deutschlandweit unterwegs gewesen.
Du öffnest da einen Umschlag, schauen wir mal rein. Was kommt da?
Ja, das ist alles vor seiner Haustür. Das ist Köln Süd. An einem, naja, nicht optimalen Fototag mit viel grauen Wolken. Aber er hat so ungefähr jeden Zug, der den Bahnhof erreicht hat oder durchfahren hat, aufgenommen. Aus beiden Richtungen. Und ja, das, so wie es aussieht, ist der ganze Film. Hinten kommen noch ein paar Bilder vom Kölner Straßenbahnbereich. Das zieht sich hier über, ich will mal sagen, Hunderte, wenn nicht gar Tausende dieser entsprechenden Höhlen hinweg.
Da habt ihr aber noch einiges vor euch.
So ist es. Genau.
Also Arbeit geht euch offensichtlich nicht aus.
Definitiv nicht.
So, wir gehen weiter. Wieder über die doppelte Wasserschutzstufe. Oder so hast du das ja vorhin genannt, ne? Muss ich da irgendwas anziehen? Das ist jetzt zu. Ah ja, okay. In Witten ist das zu.
Genau. So, dann kommen wir mal hier rein. So, dann wären wir beim nächsten Bereich. Das ist jetzt unser grob zu umreißender Bereich Fahrzeuge. Hier archivieren wir alles das, was aus dem Triebfahrzeug- und Reisezugwagenbereich stammt. Vor allem Dienstvorschriften. Von der Reichsbahn, der Bundesbahn, der Nachkriegsreichsbahn und sofern es das noch gab, bei der Deutschen Bahn AG.
Was steht da so drin? Können wir mal in eine reinschauen?
Gucken gerne mal in eine rein.
Beschreibung der Lokomotiven der Baureihen 110, 112, 140 und 139 von der Deutschen Bundesbahn. Ah ja, Schaltpläne, Hilfsbetriebe sehe ich hier, genau. Mhm.
Ja, ja, Zeichnungen, Achslager, dann Gesamtzeichnung der Lok natürlich, Einzelbauteile, das, was eben spezifisch für die Loks ist und was auch die Lokführer im Betrieb eben wissen mussten von ihren Fahrzeugen, auf denen sie unterwegs waren.
Ich sehe da hinten einen Ordnerbestand, da steht drauf Witte. Also den Namen kenne ich, Friedrich Witte, das war ja ein Ingenieur, der Fahrzeuge konstruiert hat.
So ist es, ganz genau. Die meisten Eisenbahnfreunde kennen ihn wahrscheinlich wegen der Witte-Windleitbleche an den Dampflokomotiven. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir aus seinem Bestand einen Großteil seiner Unterlagen übernehmen durften und sie hier eben im Archiv aufbewahren und zur Verfügung stellen für Forschungszwecke.
Das sind natürlich irrsinnig gute Unterlagen. Wenn man sich mit Fahrzeugtechnik auseinandersetzt, dann hat man natürlich prima Originalquellen. Ne?
So ist es. Und die kommen halt eben auch aus direkt erster Hand, sind natürlich keine Sekundärquellen, sondern es sind Primärquellen von jemand, der also wirklich Ahnung von der Materie hatte und dementsprechend das passende Material zusammengesammelt hat.
Du ziehst einen Ordner raus?
Beispielsweise können wir uns diesen Ordner ja mal angucken. Da haben wir also verschiedene Sachen, die Verwaltung der öffentlichen Arbeiten in Preußen 1900 bis 1910, Eisenbahnverordnungsblätter, also alles das, was mit seinem Arbeitsbereich auch zu tun hatte, was dann da an Verordnungen erlassen und so weiter rausgegangen ist. Dann aber natürlich auch Zeitschriftenbeiträge, die teilweise er selber geschrieben hat oder andere anerkannte Fachleute der damaligen Zeit, für die er sich dann halt persönlich auch interessiert hatte und die für die Eisenbahngeschichte eben eine große Bewandtnis haben.
Im Grunde sind das also seine Arbeitsmaterialunterlagen, also Sachen, die er zusammengetragen hat für seine Arbeit als Eisenbahn oder als Fahrzeugingenieur.
So ist es, ganz genau. So kann man es ausdrücken und hat er es auch selber gedacht. So, jetzt kommen wir in den Bereich, den wir hier unter dem Namen Strecke führen. Das sind alles die Unterlagen, die eben mit Eisenbahnstrecken bzw. mit den Bahngesellschaften, die auf diesen Streckennetzen zum Einsatz gekommen sind oder immer noch zum Einsatz kommen, aufbewahrt werden. Privatbahnen zum Beispiel. Dann hätten wir Unterlagen über Fahrzeuge natürlich auch, die da spezifisch sind, angefangen von Zeichnungen über Statistiken. Genauso auch Unterlagen über Bahnhöfe, über Stationen generell, Gleispläne und so weiter.
Betriebsstellen sozusagen.
Betriebsstellen sozusagen, richtig. Und ansonsten alles Weitere auch noch, was den Einsatz der Fahrzeuge anbetrifft, angefangen von Buchfahrplänen über Bildfahrpläne für die entsprechende Taktung der Züge auf der Strecke und in den Bahnhöfen. Alles, was sozusagen an wichtigen Unterlagen mal hergestellt wurde, haben wir zumindest in Einzelstücken auch hier liegen.
Das heißt, da kann man sich auch über sehr spezielle Aspekte des Bahnbetriebs in Deutschland auch ein Bild machen, oder?
Auf jeden Fall und auch sehr interessante Aspekte, die man normalerweise vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hätte, aber auch sowas haben wir hier und wir kriegen also teilweise auch ziemliche Spezialanfragen, die wir aber zum Glück häufig auch beantworten können.
Ist euer Sammelbereich eigentlich vorwiegend, ich sage jetzt mal, aufgrund der Genese der DGEG, die ja in Westdeutschland damals entstanden ist, vorwiegend Bundesbahn? Und seht ihr irgendwo vielleicht auch Nacharbeitsbedarf im Bereich Reichsbahn?
Also der Grundstock ist natürlich Bundesbahn gewesen und Vorkriegsreichsbahn. Das, was eben halt seit im Prinzip der Gründung der DGEG an Material bei uns angekommen ist. Aber natürlich später kamen auch sehr viele Unterlagen aus der DDR dazu, wobei aber nach wie vor eigentlich der Hauptschwerpunkt der Sammlung aus Überlieferungsgründen eben im Bereich der westlichen Eisenbahnlinien und Eisenbahnstrecken zu sehen ist.
Jetzt mal eine Frage an dich als Archivar. Wo beginnt für dich die Archivwürdigkeit? Ist ein kleiner Zeitungsausschnitt aus der örtlichen Lokalpresse schon was, wo du sagst, müssen wir ausschneiden, müssen wir aufheben, kann nochmal wichtig sein? Muss es irgendwie ein Originaldokument sein?
Also ein Originaldokument ist natürlich immer das Wünschenswerteste, das ist ganz klar, aber manchmal sind es tatsächlich die kleinen Zeitungsausschnitte, die interessante Einblicke geben in irgendwelche Vorgänge, ein Stellwerk ist abgerissen worden. Die Tagespresse berichtet darüber, aber es ist keine Information, die man sonst unbedingt vermittelt bekommt. Da hat man es dann möglicherweise auch noch mit einem Foto kombiniert in der Tagespresse und dementsprechend kann das ja auch mal genau eine Fragestellung sein, die wir mit so einem kleinen Zeitungsausschnitt auch gut beantworten können.
Und die Tagespresse dokumentiert dann? Und die Tagespresse dokumentiert natürlich auch die Sicht auf die Dinge, ne? Also das ist ja auch eine Sicht auf die Dinge, die da vorgefallen sind, auf den Unfall, auf den Abriss des Stellwerks, auf die Eröffnung der Bahnstrecke, ne, das gefeiert wurde. Ist vielleicht ein Zitat drin, ist ja auch meistens eine interessante Perspektive, die da noch hinzukommt zum rein faktischen.
So ist es, ja. Und das sind eben halt genau richtig schöne Zeiteinblicke, weil die vermitteln eben das Flair der damaligen Zeit, auch wie man es geschrieben hat, wie es empfunden wurde und wie es eben halt vor Ort angenommen wurde und aufgenommen wurde.
Und wo stammen diese Unterlagen hier alle her? Die kommen auch von Sammlern oder?
Also zum Teil von Sammlern, so schon als Komplettbestand zusammengestellt, teilweise aber auch aus verschiedensten anderen Quellen. Wir schlachten natürlich selbst auch Zeitschriften und Zeitungen aus und fügen diese Unterlagen dann natürlich auch unserem Bestand hier zu. Und damit sind wir am Ende des Tages eigentlich relativ gut aufgestellt, um zumindest grundlegende Fragen zu einzelnen Strecken, zu einzelnen Fahrzeugen durchaus beantworten zu können.
Jetzt habe ich drüben so ein paar Kisten gesehen, da steht BDS drauf. Wie sieht es eigentlich mit Originaldokumenten aus solchen Bundesbahndienststellen aus?
Also grundsätzlich wäre das ja ein Bereich gewesen, den die DB im Verkehrsmuseum Nürnberg zusammengesammelt hat. Ja, aber es sind natürlich vorher auch schon Unterlagen auf verschiedenen anderen Wegen entweder entsorgt worden oder im Zweiten Weltkrieg oder kurz danach vernichtet worden. Hier haben wir glücklicherweise mal einen Sonderfall gehabt, dass diese Akte scheinbar aus irgendwelchen Gründen woanders gelegen hat und deshalb dann irgendwann mal bei uns auch angelandet ist. Und wir haben sie natürlich als Gesamtakte hier auch in Verwahrung und sie birgt auch durchaus Schätze.
Manchmal sind es verschlungene Wege, die Dinge gehen, um zu euch zu gelangen.
So ist es, ja. Also manchmal weiß man auch gar nicht, was einen da jetzt erwartet. Ja, mein Vater hat irgendwas gesammelt, ja, das ist Eisenbahn, okay. Und dann übernimmt man diesen Nachlass und findet wahnsinnig tolle Sachen, an die man niemals gedacht hätte, dass man sie jemals irgendwo hier auch bei uns haben würde.
Hast du Zeit, in all das reinzugucken?
Ich wünschte, ich hätte viel mehr Zeit, da reinzugucken. Einige Teilbereiche kenne ich durchaus, aber nicht bis ins kleinste Detail. Andere Bereiche sind mir nach wie vor also auch hier noch komplett verborgen.
Das muss doch für dich eigentlich, also ich muss es doch dauerhaft in den Finger jucken. Ich meine, du bist ja auch Publizist, du schreibst ja über Eisenbahngeschichte, auch für uns, für unsere Magazine, Lokmagazin, Eisenbahnmagazin und Co. Es muss doch für dich, also ist doch ein Füllhorn an Möglichkeiten hier, oder?
Absolut. Also wenn ich das alles ausschöpfen wollte, also ich müsste bestimmt 400 werden, um nur vielleicht ein Zehntel oder ein Hundertstel dessen, was man hier an Potenzial für Veröffentlichungen hätte, überhaupt sehen und bearbeiten zu können.
Also aus der Sicht würde ich es dir gönnen, so ein biblisches Alter zu erreichen. Also wie das dann gesund medizinisch, da kenne ich mich nicht so aus, aber...
Ich befürchte, ich werde nicht so alt.
Schauen wir dann.
Schauen wir mal, genau. Also wir reden in 350 Jahren nochmal.
Ich schreibe jedenfalls keinen Nachruf auf dich wahrscheinlich.
So, ja, in diesem letzten Raum dieses Archivbereichs sind wir jetzt bei direkten Dienstunterlagen, Buchfahrplänen, unter anderem aus den verschiedenen Bundesbahn- und Reichsbahndirektionen. Und da haben wir also den schönen Vorteil, dass wir da einen Bearbeiter haben, der tatsächlich alles in ordentliche Reihenfolge gebracht hat und auch alles über Listen erfasst hat, sodass wir da also jederzeit nachschlagen können, direkt über die Liste, was haben wir.
Was kann ich da drin sehen?
Also ein Buchfahrplan zeigt die genauen Fahrzeiten der Züge mit Durchfahrzeiten, mit Zuglasten, mit Haltezeiten und sonstigen.
Aber zwar nicht nur irgendwie die Züge, die im Kursbuch stehen oder standen vielmehr in dem Fall, sondern auch zum Beispiel Güterzüge. Hier steht ein TEEM 41533 von Appach, das ist da unten an der Mosel, an der französischen Grenze, der Grenzbahnhof, Perl auf deutscher Seite, nach Puttgarden. Das wiederum ist auf der Insel Fehmarn in der Ostsee und da ging es dann wahrscheinlich mit der Fähre rüber nach Rødby und nach Dänemark.
Genau, so ist es und das ist halt auf jeden Fall schon mal ein sehr langer Zuglauf und ja, da kann man also die ganzen relevanten Daten dazu in dem Buchfahrplan nachlesen.
Okay, also auch hier wieder Dokumente, die uns Einblicke in die Eisenbahngeschichte ermöglichen. Wie war das damals? In Appach fahren heute nicht mehr so viele Güterzüge, wie das wahrscheinlich damals der Fall war. Und in Puttgarden schon gar nicht mehr. Die Strecke ist inzwischen stillgelegt. Und da soll ja die feste Fehmarn-Weltquerung irgendwann mal eröffnet werden. Das wird wahrscheinlich jetzt nach letztem Stand 2032 sein. Also das ist Eisenbahnhistorie par excellence hier.
Eisenbahngeschichte. Auch wenn es teilweise vielleicht nur ein paar Jahre zurückliegt, aber es ist schon Geschichte.
Wobei ich muss nochmal klarstellen, in Appach fahren schon noch ein paar Güterzüge, aber ich glaube so diese einzige Herrlichkeit, also wenn du mal an den Bahnhof fährst, da liegen ganz viele Gleise und die sind alle leer und
genau. So sieht's leider auch da mittlerweile aus.
So, So, Oliver, jetzt höre ich hier Stimmen, hier arbeiten Menschen.
Im nächsten Arbeitsbereich, und zwar in diesem Falle zu den Fahrkarten. Da gehen wir doch mal rein.
Okay.
So, ja, und hier sehen wir den Kollegen Norbert Wünsch. Der ist bei uns für den Fahrkartenbereich zuständig. Und ja, wie man sieht, haben wir da auch nicht gerade ganz wenige.
Also ordnerweise Fahrkarten nehme ich an. Also ich sehe nur die Rückseiten der Ordner, die aber nach Ländern sortiert sind. Norbert Wünsch, Sie sind hier der Fachmann dafür. Was fasziniert Sie an Fahrkarten?
Hallo. Ja, was fasziniert mich an Fahrkarten? So einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten, aber die Fahrkarte selber war natürlich die Einnahmequelle für die Bahn. Damit haben sich im Personenverkehr letztlich refinanziert. Und es gibt natürlich über die Jahre gesehen auch, sag mal, die verschiedensten interessanten politischen Eingriffe. Wenn man vielleicht an den wichtigsten denkt, ist damals die D-Mark-Einführung in West-Berlin. Da hat man dann, dass man halt, weil die Grenze in Berlin noch offen war, hat man die Fahrkarten, die in West-Berlin verkauft wurden, dann auf rote Druckfarbe umgestellt und in Ost-Berlin auf schwarze, weil die Grenzen offen waren. Da konnte niemand, um vorzubeugen, sage ich einfach mal, in Schöneweide eine Fahrkarte kaufen für 100 Mark und dann in West-Berlin zu Westgeld machen. Man hätte halt Schwarz-Geld getauscht. Und dass Fahrkarte nicht so bieder klingt, gibt es natürlich auch einen lateinischen Namen dafür. Das ist die Peridromophilie.
So nennt man diesen Bereich.
Aber absolut.
Jetzt lerne ich dazu. Guck mal hier.
Ja, denn die Fahrkarte auf den ersten Blick hat natürlich auch sehr viele, ich sag mal, historische Wandlungen hinter sich. Der erste Schein war handgeschrieben damals, 1835. Erst dann kamen die gedruckten Fahrkarten dazu. Dann gab es eben die sogenannten Edmundsonschen Fahrkarten, die kleinen Pappfahrkarten. Die waren, glaube ich, erste Mal 1865 bei der Badischen Staatsbahn und da hat sich in Deutschland ein interessanter Druckfehler eingeschlichen. Es war der Thomas Edmundson. Da ist ein Reporter nach England gefahren und hat sich das angeschaut und hat zu Hause einen großen Bericht darüber geschrieben und hat dann fest, ein Schreibfehler passiert, das zweite D ist ihm verloren gegangen. Der heißt Thomas Edmundson, aber das zweite D ist verloren gegangen. Und da sieht man, dass hin und wieder der eine vom anderen was übernimmt. So ist es bis in die Tarifvorschriften der Deutschen Bundesbahn noch eingeschrieben. Die Fahrkarten hießen da Edmundsons ohne zweites D. Nur in Deutschland, Rest der Welt mit dem anderen D.
Sie haben aber auch hier ganz viele Fahrkarten aus aller Welt. Lesen können Sie die nicht alle, oder?
Nee, lesen können Sie nicht, weil eben die Fahrkarten natürlich in der Heimatschrift geschrieben sind. Das Interessante ist zum Beispiel in Thailand, steht Thailand Railways drauf, aber alles der Aufdruck ist halt in der Ortssprache. Die kann man natürlich nicht lesen. Insofern ist das schon manchmal etwas kompliziert, aber es gibt natürlich auch Tricks, mal das rauszukriegen, was da drauf steht. Ich bin mal in ein thailändisches Restaurant gegangen, 5 Fahrkarten mitgenommen und habe den gefragt, ob er weiß, wie die Orte heißen. Er war fasziniert, habe sogar ein Freibier bekommen und hat mir die Namen genannt.
Naja, man meint man vielleicht nicht, aber diese kleinen, ja meistens Pappkarten, erzählen doch die eine oder andere Geschichte.
In Deutschland gab es sie bis 1993, bis Sommerausgangs des Sommers 93, weil die Deutsche Bahn AG, die dann gegründet wurden ab 94, wollte die Altlasten nicht mit übernehmen. Deswegen mussten die zum Sommerfahrplan 1993 alle Drucke abgeschaltet werden. Es gab eine einzige Ausnahme, es war der Bahnhof Schaffhausen. Die haben den Drucker weiterverwenden dürfen. Ist auf Schweizer Staatsgebiet. Der war auch mit Schweizer Franken. Das war der Badische Bahnhof in Schaffhausen. Und die haben den bis, glaube ich, 2003 noch im Betrieb gehabt. Dann ist er kaputt gegangen und es gab keine Ersatzteile mehr.
Wieder mal eins dieser Kuriositäten im Bahnwesen, die so faszinierend sind, ne?
Ja, die Welt ist da eben, wenn man sich etwas näher mit beschäftigt, schon manchmal interessant, was es da so gab. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, in den 30er Jahren, da in Vorgriff auf den Zweiten Weltkrieg, gab es die meisten Ermäßigungsgründe, warum eine Fahrkarte man nicht zum vollen Preis kaufen konnte. Musste, sag ich mal. Ja, spannende Geschichten.
Wie viele Fahrkarten haben Sie hier ungefähr?
Jetzt kann ich natürlich locker eine Zahl sagen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nicht gezählt, weil ich noch nicht alles gesichtet habe. Denn hier lagerten die etwa 10 Jahre einen Großteil einfach in Kartons verpackt und die sichte ich jetzt gerade, weil da niemand sich drum gekümmert hat, aber zumindest gut aufgehoben waren, dass nichts verloren geht. Und da bin ich jetzt dabei, zumindest eine Art Bestandsaufnahme zu machen.
Planen Sie da Ihre Erkenntnisse vielleicht auch mal irgendwann festzuhalten, ein Buch zu schreiben oder irgendwas?
Zumindest, ich bin auch im Club of Ticket Collectors und wir geben regelmäßig, sag mal, Artikel zur Fahrkartengeschichte raus. Momentan gerade hatten wir eben Nachkriegsfahrkarten, die Provisorien, die halt, ich sag mal, nach dem Krieg hier in Deutschland waren. So zum Beispiel war ja direkt nach Kriegsende die damals noch gültige Reichsmark nicht konvertierbar. Dafür gab es dann US-Dollar-Fahrkarten, dass Ausländer auch in Deutschland reisen konnten. Da steht dann wirklich drauf US-Dollar-Fahrkarte.
Okay, was diese kleinen Fahrkarten doch alles für Geschichten erzählen können. Auch wieder faszinierend.
Ja. Kann man so sagen. Man muss natürlich aber verstehen, was ist es. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Tarifgeschichte, Zeitgeschichte, naja, und sagen wir mal, den politischen Background zusammenzubringen, um zu verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind.
Ist ja häufig so bei der Bahn, dass eben die Zeitgeschichte damit einspielt sie in die Entwicklung, die es da gab.
Ja, aber natürlich auch die Inflationszeit zum Beispiel. Ab, ich sag mal, 1918 gab es ja regelmäßige Preiserhöhungen, die bis zur Eskalation 2023 war, wo man noch nicht mal den Preis mehr auf die Fahrkarte schrieb, sondern nur noch die Entfernung. Und jeder Bahnhof kriegte dann pro Tag die aktuellen Preise, die er zu verrechnen hatte.
Gibt es für sowas eigentlich auch Sammler, die dem einen Wert beimessen? Also das, kann man das irgendwie sagen, dass hier vielleicht auch wertvolle Sachen sind?
Ja, Wert ist immer so eine relative Sache bei ideellen, sage ich mal, Sammelstücken. Ist nicht so wie Gold, dass man das aufwiegen kann. Aber es ist natürlich schon so, sagen wir, so eine Fahrkarte aus der Länderbahnzeit aus, ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Wenn man die auf dem Markt verkaufen würde, gibt es natürlich schon Geld dafür. Da muss man natürlich immer das Angebot und den Interessenten zusammenbringen. Wobei das größte Sammlerland ist England. Da gibt es halt die meisten Sammler, die haben einen internationalen Club. Da sind etwa, weiß ich nicht, 300 Mitglieder gelistet aus der gesamten Welt. Mit denen kann man dann natürlich auch tauschen oder ins Geschäft kommen.
Okay. Norbert Wünsch, vielen Dank in diese Einblicke in Ihren Forschungsbereich. Ganz spannend.
Ja, danke für Ihr Interesse und den kurzen Überblick über die Welt der Fahrkarten.
Die sehr spannend ist, kann ich nicht anders sagen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
So, Oliver, wo sind wir jetzt hier angekommen?
Ja, wir sind hier jetzt in unserem sogenannten Kransaal. Das hat was mit der Vergangenheit des Gebäudes zu tun. Der Vorbesitzer hatte hier einen Kran installiert, mit dem er schwere Lasten hier hochtragen konnte oder befördern konnte. Die Reste dieses Krans sind noch vorhanden. Wir können ihn aber nicht mehr nutzen.
Ich sehe ihn da drüben, aber er ist nicht mehr betriebsfähig.
So ist es, genau. Wäre auch schwierig, irgendwelche Papiersachen nur mit dem Kranhaken durch die Gegend zu fahren.
Die sind ja Gott sei Dank ein bisschen leichter, ne? Also da brauchen wir ja keinen Kran für. Wenn ich mich so umsehe, dann sehe ich jetzt hier eine Streckenkarte, September 1964 vermutlich, Streckennetz Deutschland, Westdeutschland überwiegend. Also Weichenstellwerk Witten, Weichenpläne, Pläne. Also ihr habt hier ganz viele Frankreich, ihr habt hier Pläne. Streckenpläne, Gleispläne vermutlich?
Gleispläne haben wir natürlich auch, ja, und auch eine durchaus umfangreiche Sammlung. Da hätten wir also auch für die verschiedensten Anfragen Möglichkeiten.
Dann machen wir doch mal eine Anfrage. Dann schauen wir uns mal den Gleisplan von Kreuztal an. Da bin ich eben durchgefahren. Gut. Kannst du den mal raussuchen?
Das können wir machen. Kriegen wir hin. Okay. Schauen wir mal, dann gehen wir mal in den richtigen Ordner. Da ist er.
Da steht er drauf.
So, der hat auf der Rückseite stehen Gleispläne, KRE, das ist der Anfangsbuchstabe dieser Gleispläne, die da drin vorhanden sind. Und wenn wir da jetzt mal durchgucken, dann sehen wir hier
Gremmen, Gressbrunn.
Dann haben wir Kreuzberg und siehe da, auch Kreuztal ist vorhanden.
Kreuztal, ein Bahnhof mit gar nicht unerheblicher Ausdehnung, die er vor allem durch den dem Personenbahnhof vorgelagerten Rangierbahnhof erlangt, würde ich mal so sagen. Lageplan oben 1934 und 1975 sind also zwei historische Zustände dokumentiert. Dazu kommen noch Karten. Ja, das sieht mir aus.
Das ist topografische Karte zum Beispiel, wo eben halt auch die Bahnanlagen sehr klar und deutlich draus zu entnehmen sind im Verhältnis zur umgebenden Landschaft. Das, was eben halt sonst bei normalen Gleisplänen alleine nicht so richtig deutlich rauskommt. Hier kann man es aber auch inklusive des umgebenden Straßenverlaufs und Wegeverlaufs gut erkennen.
Irre, interessant, sehr interessant. Und wo stammen diese Daten her?
Also ein Großteil der Gleispläne sind Gleispläne, die die Bahn jeweils selbst gemacht haben, also sprich Bundesbahn, Reichsbahn. Und diese Pläne sind teilweise eben halt von der Bahn auch selbst an ihre Dienststellen weitergegeben worden. Und ja, da haben sie dann später bei Auflösung dieser Dienststellen einige Sammler auch mal abstauben dürfen oder auch offiziell vorher schon von der DB bekommen. Und diese Sammlungen sind dann teilweise bei uns gelandet und wir haben sie halt zusammengeführt.
Sehr interessant. Das ist ja auch wieder, ja, im Grunde, wenn wir über Infrastrukturen sprechen, dann sind die natürlich in solchen Plänen dokumentiert. Also ein Herzstück des Archivwesens, was die Eisenbahn anbelangt, sind natürlich Pläne und Gleispläne auch, ne?
Genau, so ist es. Es sind ja auch absolute Primärquellen. Auch da gibt es natürlich den einen oder anderen Plan, der dann nicht mehr hundertprozentig genau ist, weil man was vergessen hatte einzutragen. Aber im Grundprinzip kann man sich da schon einigermaßen drauf verlassen, was da drin ist, hat auch einigermaßen mit der Realität übereingestimmt.
So ergeben sich aus den verschiedenen Unterlagen dann doch schon teilweise relativ genaue Bilder, was sich in der Vergangenheit abgespielt haben könnte, ne?
So ist es, genau. Wenn man da jetzt dann noch das passende Foto daneben legen kann, dann hat man einen sehr plastischen Eindruck, wie der Bahnhof, sagen wir mal, im Jahr 1953 ausgesehen hat.
Wir sind durch soweit?
Soweit haben wir jetzt erstmal im Groben alle Abteilungen mal einmal abgegangen.
Wir gehen jetzt wieder an deinen Schreibtisch.
Genau, das machen wir jetzt.
Durch den Innenhof. Einmal durch den Innenhof und einmal durch die Metall. Durch die Blechtür, genau.
So, Sesam, öffne dich.
Oliver, jetzt sind wir wieder in deinem Arbeitsbereich. Wie sieht der eigentlich so aus?
Ja, ich bin hier im Prinzip an dieser Stelle so ein bisschen so die Eingangsstelle für alles das Material, was wir hier in Witten bekommen, aus Schenkungen, aus Nachlässen. Und hier wird sozusagen in diesen Räumlichkeiten erstmal gesichtet, was wir überhaupt bekommen haben. Und dann wird es auf unsere verschiedenen Sammlungsbereiche aufgeteilt und den entsprechenden Mitarbeitern zugeleitet.
Ja, eure Sammlungsschwerpunkte, wenn man das so sagen darf, sind Fotos, Pläne, Zeichnungen, Fahrzeug, technische, betriebliche, streckenbezogene Aufzeichnungen, Vorschriften und Fahrkarten, wie ich vorhin gelernt habe. Ist ja ein Füllhorn an Informationen. Wie behält man da den Überblick?
Ja, das stellen wir uns auch immer wieder mal als Frage zwischendrin.
Ist ja wichtig.
Es ist definitiv wichtig und es ist auch natürlich für die Bewahrung für die Zukunft extrem wichtig. Also es geht im Prinzip eigentlich nur, indem man einerseits Listen macht oder Datenbanken anlegt und da dann das entsprechende Material sauber drin verzeichnet. Gleichzeitig ist aber natürlich auch eine Zukunftsausgabe die Digitalisierung unserer Sachen. Aber auch das ist ein Mammutprojekt, was uns auf Jahre, besser gesagt auf Jahrzehnte hinaus dann noch beschäftigen wird. Und da muss man dann auch gucken, was eben halt auch lohnenswert ist, dass es digitalisiert wird und was eher zweitrangig ist.
Es gibt jetzt hier diesen Standort, die Geschäftsstelle in Witten, aber es gibt auch Materialbestände in der Universitätsbibliothek in Dortmund. Was hat es damit auf sich?
Genau, also die Universitätsbibliothek Dortmund ist unser eigentlicher Sammlungsbereich und normalerweise dann auch öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder, der sich für Eisenbahngeschichte in Buch- oder in Zeitschriftenform interessiert, kann dort Einblick in unsere Bestände nehmen und seine eigenen Fragen darüber dann eben auch beantworten. Allerdings ist es aktuell so, dass das Universitätsbibliotheksgebäude abgerissen wurde und durch einen Neubau ersetzt wird. Unsere Bestände sind derzeit in einem Außenlager, können aber nach vorheriger Anmeldung in andere Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek oder der Universität in Dortmund geliefert werden und dort dann eingesehen werden.
Wenn ich mir das hier in Witten ansehen möchte, was muss ich da tun?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Anruf in unserer Geschäftsstelle oder eine Mail an uns. Die Daten sind auf unserer Homepage dgeg.de hinterlegt. Und dann kann man mit uns Kontakt aufnehmen und wir können gerne einen Besuchswunsch und Termin absprechen.
Und dann kann man hier Recherchen nach seinen eigenen Themen machen.
Ganz genau. Das können Spezialthemen sein, das können allgemeine Themen aus dem Bereich der Eisenbahngeschichte sein. Da hat jeder seine eigenen Favoriten und wir können eigentlich zu den meisten Anfragen auch durchaus irgendwas anbieten.
Wer macht das? Wen begrüßt ihr hier?
Menschen wie du und ich, aber auch natürlich Fachleute, die gezielte Recherchen für Buchprojekte, für Zeitschriftenaufsätze betreiben, die einen universitären Abschluss anstreben, ob das jetzt ein Doktortitel sein muss oder was auch immer, ganz egal. Es können aber auch Wissenschaftler sein, die sich mit wirtschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen, die sich mit sozialökonomischen Fragen auseinandersetzen, ganz egal. Also da kann eigentlich im Prinzip jeder was sagen. Es kann aber auch jemand sein, der sagt, sein Großvater war mal damals bei der Bahn und er wüsste nur, dass der in dem und dem Bahnbetriebswerk war und ob wir da vielleicht irgendwelche Unterlagen hätten, die er sich mal angucken könnte, damit er weiß, wie das damals da ausgesehen hatte.
Wenn du hier bist, von dir weiß ich es ja, du bist auch ein Eisenbahnfreund. Ne? Was fasziniert dich hier am meisten?
Manche Sachen interessieren einen halt mehr, manche Sachen interessieren einen nicht so unbedingt. Also ein gewisser Interessensbereich sind durchaus auch unsere Fotos und Bildmaterialien, die wir haben.
Was ihr hier macht, ist ja sozusagen Eisenbahngeschichte lagern, archivieren. Welchen Wert hat das? Kannst du uns das mal einordnen?
Grundsätzlich natürlich das Bewahren dieser verschiedenen Schriftstücke, die hier zusammenkommen. Wenn es nicht an irgendeiner Stelle archiviert wird, ist das ein Stück weit verschwundene Geschichte. Und das sind Aufgaben, die kann nicht nur allein eine zentrale Stelle, wie sage ich jetzt mal, das Verkehrsmuseum in Nürnberg leisten, sondern es sind eben halt auch viele, viele private Erinnerungen, die aufzubewahren sind. Und das haben wir uns halt auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir das hier auch im Archiv gerne bewahren möchten und Interessierten zur Verfügung stellen. Aber es hat natürlich darüber hinaus auch einen übergreifenden Wert, weil es ist ja nicht nur die Eisenbahn oder Verkehrsgeschichte als solches, sondern eben halt auch solche Bereiche wie Wirtschaftsgeschichte, die sich da in der Eisenbahnhistorie sehr stark widerspiegeln, aber genauso auch Gesellschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, auch ein Stück weit natürlich politische Geschichte, ganz klar, aber auch im Kleinen für den Einzelnen vielleicht auch ein Stück weit Familiengeschichte.
Also durchaus ein breites Feld, wo ihr hier relevante Daten zuliefern könnt aus euren Beständen.
Ganz genau. Und das hoffen wir, dass wir damit halt auch den verschiedenen Anfragen, die bei uns durchaus ankommen, auch immer wieder entsprechende Antworten zur Verfügung stellen können.
Oliver, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, mir das hier zu zeigen. Wir sprechen uns, denke ich, mal wieder.
Sehr gerne. Komm uns gerne mal wieder besuchen.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute von Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Von mir gibt's noch einen Tipp. Hört auch mal in unser neues Format Bahnzeit Update rein. Da gibt's ab sofort regelmäßig Neuigkeiten vom Bahngeschehen. Kompakt zusammengefasst. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und abonniert den Podcast. Glöckchen drücken, dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich sage danke dafür, bis bald und tschüss.